mal wieder, in welchem technischen Zustand ein Computer hinterlassen werden. Der war offensichtlich auf das Herunterfahren eingestellt worden. Na gut. So, aber das wissen Sie ja, glaube ich, schon. Also insofern wollte ich das nur noch mal ins Gedächtnis zurückrufen. Und wir wollen uns der skandinavischen und der schleswig-holsteinischen Geschichte um 1400 zuwenden. Ich will das ein bisschen verlängern und in die Zeit zu etwa der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts heute mit Ihnen gehen. Das fängt an und nimmt gleich wieder auf, Sie werden das auch sehen, bei Dingen, die das letzte Mal zur Sprache gekommen sind, bei der Begründung der sogenannten Kalmarer Union, und nimmt dann ein bisschen mehr als die Überschrift sagt, die Zeit bis in die Jahre so um etwa 1450 zunächst mal in den Griff. Am nächsten Mal, in der nächsten Vorlesung, also in 14 Tagen, dann die Fortsetzung über die Kalmarer Union in der Zeit des, der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Worum geht es? Es geht um dieses, was Sie kennen, längst kennen. Nur noch mal zur Wiederholung, weil die Begründung dieser Union, das Ergebnis, das sozusagen hier unten zu sehen ist, sich über weite Strecken politisch und genealogisch erklärt. Sie erinnern sich, dass wir uns mit bedeutenden dänischen Königen beschäftigt haben. Das war derjenige dänische König, der den Frieden von Stralsund mit der Hanse hatte hinnehmen müssen. Sie haben gesehen, wir haben gesehen, dass Norwegen und Schweden eine Zeit lang in den Händen eines einzigen Königs gewesen sind, seit 1319, dann allerdings unterschiedlich lange. Hier folgte ihm einer seiner Söhne, hier folgte ihm ein anderer, Albrecht von Mecklenburg von der Südseite der Ostsee. Sie haben dann feststellen können, oder wir haben festgestellt, dass dieser Håkon der VI. Mit ihr hier verheiratet gewesen ist, dass die beiden einen Sohn hatten, das war der hier. Das Ganze macht die Sache genealogisch nicht gerade übersichtlich, aber so ist es nun mal. Das muss man sich einmal klar gemacht haben, um zu verstehen, dass es sich hierbei, bei dieser sogenannten Kalmarer Union, die faktisch 1397 begonnen wurde und faktisch mit vielen Unterbrechungen und mit der Gefahr des Scheiterns und auch mit dem eingetretenen Scheitern zwischendurch bis 1523 noch als geltend behauptet wurde, ich muss das gleich sagen, wieso das etwas kryptisch ausgedrückt ist, dass also diese Kalmarer Union ihre Vorgeschichte hat, in sozusagen unterschiedlichen Zusammenfassungen von mehr als einem dieser skandinavischen Königreiche auch in den Jahrzehnten vorher. Das ist nichts sozusagen im Ansatz Neues, was sich da 1397 herausbildet, diese sogenannte Kalmarer Union. Aber es ist in der Breite, Dänemark, Schweden und Norwegen, und in der Länge mehr als eine ziemlich genau eineinviertel Jahrhunderte tatsächlich etwas Neues. Was ist das eigentlich gewesen, diese Kalmarer Union? Halten wir zunächst einmal ein paar Dinge fest, die wichtig sind, um zu verstehen, was sich dann in den folgenden Jahrzehnten ergeben hat. Erstens, es hat die Kalmarer Union niemals gegeben, wie jetzt. Hat er auch gerade gesagt. Es hat sie nie gegeben, weil sie niemals juristisch vereinbart worden ist. Die Kalmarer Union ist einer der Fälle eines zwischenstaatlichen Vertrages, würden wir modern sagen, der nie über das Entwurfsstadium hinausgekommen ist. Es gibt keine rechtlich verbindliche Vereinbarung der drei betroffenen Königreiche, Dänemark, Schweden, Norwegen, sich zu dieser Union zu verbinden. Es gab einen Vertragsentwurf, über den ist gleich was zu sagen. Der ist nie ratifiziert worden, darüber ist auch gleich was zu sagen. Trotzdem hat von 1397 bis eben mit vielen Unterbrechungen letztlich 1523 dieser Staatenbund, das müssen wir gleich noch etwas genauer definieren, dieses Bündnis verschiedener Staaten untereinander existiert. Also niemals ratifiziert. Deswegen formal, rein juristisch, gar nicht existent. Zweite Feststellung. Was ist es eigentlich von der Qualität her gewesen? Es war nie etwas anderes als eine bloße Personalunion. Das hieß, dass mehrere Königreiche, in diesem Fall eben Dänemark, Schweden, Norwegen, unter einer einzigen Herrschaft vereint sein und bleiben sollten. Die sozusagen Steigerungsmöglichkeit oder, wenn man so will, Entwicklungsmöglichkeit wäre gewesen, aus der Personalunion auch eine reale Union zu machen. Also aus den drei Königreichen unter einer Leitung ein Königreich zu machen. In welcher Form auch immer. Ich nehme vorweg, solche Pläne hat es durchaus gegeben. Daran, dass diese Pläne nicht realisierbar waren, ist letztlich diese Weimarer Union gescheitert. Sie war also eine Personalunion, als solche angelegt. Darüber hinausgehende Integrationsbemühungen sind gescheitert. Und sie war ein Bündnis zur Verteidigung. Das war zunächst einmal durchaus auch ein ganz entscheidender Bündniszweck sozusagen oder Unionszweck. Verteidigung gegen wen? Auf der einen Seite, ich gehe mal eine Folie weiter, ich hoffe, das ist sie, nein, Entschuldigung, dahin. Auf der einen Seite die Verteidigung, das ist jetzt sicher um 1500 hier, auf der einen Seite die Verteidigung durch diejenigen, die auf beiden Seiten des Öresundes zu Hause sind, also Dänen einerseits und Schweden andererseits, gegen die wirtschaftlichen und politischen Interessen des Deutschen Ordens in dieser Region. Und zum anderen natürlich, das darf man nicht vergessen, zum Zeitpunkt der Gründung der Weimarer Union lebten eine ganze Reihe von Zeitgenossen, die den Frieden von Stralsund erlebt hatten und dieses Desaster Dänemarks gegenüber der Hanse erlebt hatten, durchaus noch und wussten, dass sie sich auch gegen die Hansestädte verteidigen müssten. Zwei Richtungen also, Personalunion, die sich verteidigt gegen den Deutschen Orden und gegen die Hansestädte. Wobei man die Hansestädte durchaus zu differenzieren wusste und sehr ordentliche Unterschiede zustande brachte und beispielsweise zu bestimmten Zeiten durchaus auch sagte, Hansestädte, okay, das sind vor allen Dingen die hier längs der mecklenburgischen und pommerschen Küste bis hin nach Danzig. Das sind weniger die baltischen Städte, die ihrerseits sich durchaus erfolgreich gegen die Initiativen des Deutschen Ordens zur Wehr setzen. Und es kam eine Zeit lang sogar zu der kuriosen Situation, dass sich die Weimarer Union verbündete mit Novgorod, das zwar als Hansekontor firmierte, aber eine ganz eigene Position innerhalb der Hanse auch wahrzunehmen versuchte. Nochmal, Personalunion, nie ratifiziert, Verteidigungsbündnis gegen den Deutschen Orden einerseits, gegen die Hansestädte auf der südlichen Kante, am südlichen Ufer der Ostsee andererseits. Margarete I., Regentin von Dänemark, Regentin von Norwegen, Königin von Schweden, darüber wird jetzt zu sprechen sein. Was ist denn nämlich das, was da tatsächlich sozusagen als, wie soll man sagen, als verfassungsrechtliche Grundstruktur dieser Weimarer Union unterliegt? Wer herrscht eigentlich? Es war unbestritten, jedenfalls in den Jahren etwa seit 1380, 85, dass die politische Führung der drei skandinavischen Königreiche bei Dänemark und seiner Herrschaft liegen solle und werde. Das war unbestritten eine Zeit lang sogar in Schweden und Norwegen, bis die merkten, was da für Konsequenzen daraus erwuchsen. Zunächst einmal war also die politische Führung durch Dänemark nicht nur Anspruch, sondern es war auch ein akzeptierter Anspruch. Also es war vorgesehen, dass, Achtung, der dänische König als Unionskönig herrschen solle. Der dänische König, die Dame ist eindeutig weiblich, Margarete. Wir kommen zu einem Grundproblem der mittelalterlichen Monarchie. Gibt es eigentlich, sind denkbar Königinnen, die herrschen? Und zwar aus eigenem Recht und nicht mitherrschen als Ehefrauen ihrer Männer. Wenn Sie heute die europäische Königslandschaft angucken, sind die Damen ja, würde man jedenfalls an mittelalterlichen Maßstäben gemessen sagen, überrepräsentiert. Großbritannien, Dänemark, Niederlande, haben wir noch was? Ich glaube, das sind die drei. Das ist streng genommen im Mittelalter, übrigens auch über weite Strecken der frühen Neuzeit, gar nicht oder nur ganz, ganz schwer denkbar und staatsrechtlich überhaupt möglich. Das heißt, dass Margarete, die in einer denkbar starken politischen Position war, in einer verhältnismäßig schwachen juristischen Position war, was ihre eigene Person angeht. Eine Frau als Königin galt als nicht denkbar, wenn eine Frau herrschte, dann als Regentin für jemanden anders. Meistens waren das minderjährige Söhne oder sonst irgendwie solche ähnlichen Fälle. Das ist dann wiederum relativ häufig. Und deswegen muss man genau aufpassen, um die heutige dänische Königin Margarete, die sich die Zweite nennt, ist es eigentlich falsch. Als Königin ist nämlich Margarete die Erste. Nur als Herrscherin ist sie die Zweite ihres Landes. Und da gab es eben schon eine, die vor ihr geherrscht hat. Dass diese Margarete die Erste trotzdem Königin war und wurde, dazu gleich, das hat einen ganz kuriosen Weg genommen. Zunächst einmal aber gilt, wer nicht König ist, wird auch nicht gekrönt. Margarete ist nie gekrönt worden. Warum auch? Und wozu auch? Wer nicht König wird, bekommt keine Krone auf den Kopf, ob Männlein oder Weiblein. Also wurde sie nie gekrönt. Sie wurde allerdings zunächst in Schweden und später auch in Norwegen als Königin bezeichnet. Sie wurde also Königin genannt. Sie wurde Königin genannt. Sie hat sich selber niemals so genannt. Das ist wichtig, weil bei Titulaturfragen man schon im Mittelalter keinerlei Spaß kannte, sondern es wurde sehr präzise formuliert. Wenn ich mich König nennen lasse, kann ich das ja schweigend hinnehmen und kommentiere es nicht mit den Worten eigentlich bin ich gar nicht, ihr solltet aufpassen, ihr solltet mich nicht so nennen und so weiter. Das ist aber etwas anderes, als wenn ich selber meine Urkunden beginne mit den Worten ich Margarete Königin von. Denn dann ist es eine Selbstbehauptung. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Wiener Kaffeehaus. Da wird man grundsätzlich mit der Doktor angeredet. Widersprechen Sie? Nein, Sie widersprechen nicht. Selbstverständlich lassen Sie es mit sich machen und denken, lass ihn reden. Hauptsache, der Kaffee stimmt. Kaffee darf man nicht sagen, wie ich weiß. Also, Selbstnennung ist das eine, Fremdbezeichnung ist das andere. Sie amtiert zunächst einmal, das bringe ich nochmal in Erinnerung, in Dänemark für ihren Sohn, in Norwegen für ihren Sohn. Das heißt, sie ist Regentin im ganz klassischen Sinne als Vertreterin für jemanden, der aus welchen Gründen auch immer, in diesem Fall ist es Minderjährigkeit, eine eigen- und selbstständige Regierung nicht wahrnehmen kann, bis er dann volljährig sein wird. Und Regenten werden nun eben mal nicht gekrönt. Und dass sie dann späterhin als Königin bezeichnet wird, zuerst in Schweden, später auch in Norwegen, steht auf einem zunächst einmal anderen Blatt. Ihre Herrschaft bildet aus der Rückschau gesehen, aus der modernen Rückschau gesehen, den Beginn einer für Norwegen finsteren Zeit der Geschichte dieses Landes. Warum? Weil Norwegen seit dem Ende des 14. Jahrhunderts bis zum Jahre 1814 unter dänischer Herrschaft steht und bleibt. Norwegen ist einer der ganz spät eigenständig gewordenen Nationalstaaten Europas. Die demokratische, also in Richtung auf eine konstitutionelle Monarchie laufende Freiheitsbewegung in Norwegen hat im Jahre 1397 eigentlich immer einen der Tiefpunkte von Fremdherrschaft, Fremdsteuerung, monarchischer Gewaltherrschaft und Ähnlichem gesehen, aus dem man sich 1814 befreite. Im Jahre 1397 sah das ganz anders aus. Und jetzt kommen Titulaturfragen. Und das muss ich ablesen. Margarete wird in Dänemark genannt, ich übersetze, Frau und Hausverwalterin und Vormund des ganzen Reiches, nicht Königin. Sie wird in Norwegen genannt, mächtige Frau und rechtmäßige Verwalterin des Hauses, noch nicht Königin. Sie wird in Schweden genannt, vollmächtige Frau und Verwalterin des ganzen Hauses. Das sind Titulaturfragen, die sich da bemerkbar machen. Man eiert, um es mal ganz deutlich zu sagen, herum um die Frage, welchen Charakter diese Herrschaft eigentlich hat. Man erkennt die Herrschaft aber im selben Moment an. Wer das Mann ist, ist Ulrich Stoff, ist gleich folgende nächste Kapitel. Da geht es um die Reichsräte. Das, was Margarete eigentlich tut und das, was sie eigentlich will, liegt angesichts dieser umfänglichen Einleitung völlig auf der Hand. Sie muss ihre Herrschaft auf eine juristisch unanfechtbare und zwar eigenständige Basis stellen. Ihr Interesse muss es sein, Herrscherin sozusagen aus eigenem Recht und nicht im Auftrage bzw. als Vormund von irgendjemandem zu sein. Stellen Sie sich vor, dieser, Ihr Sohn, tut das, was er tatsächlich tat, er stirbt vor der Mutter. 1387, Mutter lebt noch bis 1412. Spätestens in diesem Moment stellt sich die Frage, welchen Charakter die Herrschaft dieser Frau eigentlich hat und ob sie als Herrscherin überhaupt tragbar ist. Da kamen diese Bezeichnungen in diesen Jahren auf, die ich Ihnen eben vorgelesen habe, dass man eben sagt, okay, wir erkennen sie an als diejenige, die die Macht hat, wir erkennen sie im Moment noch zunächst einmal nicht an als diejenige, die Königin ist. Was muss sie tun? Sie muss versuchen, möglichst schnell einen männlichen König, einen männlichen Nachfolger zu präsentieren, der an ihrer Stelle herrschen kann und der dann als männlicher, als König ganz regulär ins Amt eingesetzt werden kann. Sie hat einen Großneffen. Dieser Großneffe heißt Erich von Pommern und stammt auch daher. Er ist geboren 1382. Als ihr Sohn stirbt, 1387, ist der von Margarete sozusagen einzig möglich ins Feld zu führende Nachfolger 5 Jahre. Das ist einerseits ziemlich problematisch, andererseits unglaublich geschickt. Geschickt, weil dann kann sie ja erstmal weiter regieren, und zwar als Vormund nun nicht ihres Sohnes, sondern ihres Großneffen. Problematisch. Herrscherliche Stabilität, monarchische Stabilität sieht anders aus. Und man würde sich natürlich sehr wünschen, dass es einen König aus eigenem Recht gäbe, der volljährig ist und auch als König selber herrschen kann. Nur Erich von Pommern kann es nicht. 1382 geboren. Trotzdem wird er zunächst einmal in Norwegen relativ schnell, nämlich im selben Jahre 1387, 88, so um die Jahreswende herum, als König anerkannt. In Dänemark und Schweden erst später. 1396. Und als am 17. Juni, Ältere werden sich an das Datum erinnern, am 17. Juni 1397 dann tatsächlich die Kalmarer Union vereinbart wird, aber nochmal, niemals ratifiziert wird, im südschwedischen Kalmar, da wird dann nicht Margarete gekrönt, sondern der damals gerade 15-jährige Großneffe Erich von Pommern. Der ist juristisch gesehen seither der König der Kalmarer Union. Margarete ist faktisch die Herrscherin der Kalmarer Union. Das macht die Sache, wie gesagt, ein wenig problematisch und ein wenig unübersichtlich. Aber Sie sehen, Verfassungsfragen sind letztlich schon im Mittelalter, möglicherweise bis heute, immer auch Macht. Und die Tauglichkeit einer, sei sie geschrieben oder ungeschrieben, einer Verfassung zeigt sich daran oder damit, wie man in Krisensituationen mit einer Verfassung umgeht. Eine Verfassung ist so stark wie ihre Leistungsfähigkeit in der Krise. Und genau das zeigt sich ja auch. Man ist durchaus bereit, sozusagen zu dem Mann eben, wie gesagt, gleich. Man ist durchaus bereit, jemanden anzuerkennen, der eine faktische politische Macht hat, auch wenn das, sagen wir mal, verfassungsrechtliche Ticket aufgrund dessen diese Macht ausgeübt wird, eher, sagen wir mal, windig ist. Denn als 1387 Olaf IV. Respektive der II. Gestorben ist, da ist in der Tat Erich von Pommern erst 5 Jahre. 1397, als er zum König gekrönt wird, ist er mal in 15. Und das ist nach den Ansprüchen und nach den Vorstellungen der damaligen Zeit durchaus volljährig. Also er hätte auch ganz prima eigenständig regieren können, aber Großtante Margarete also ließ ihn nicht. Erich von Pommern. Ein paar Worte zu ihm. Weil er eine ganz merkwürdige Karriere genommen hat, ein ganz merkwürdiges Leben hinter sich gebracht hat, das zeigt, dass sozusagen in diesem einen, übrigens noch sehr langen Leben, sich eine ganze Reihe von Ideen und Hoffnungen und Vorstellungen und Wünschen einerseits und Realitäten und politischem Scheitern andererseits auf eine Art und Weise verbinden, wie es das kaum in einem anderen Königtum mal gegeben hat. Erich von Pommern ist derjenige, der also im Alter von 15 zum König gekrönt wird. Er hat eine damals hoch in den 50er Lebensjahren stehende Großtante sozusagen als Aufpasserin, eben jene Margarete. Das ist das erste Problem. Familienbande. Und das Wort ist doppelter Bedeutung sozusagen. Weil so richtig gut verstanden haben die beiden sich offensichtlich nicht. Margarete war offensichtlich die größere Strategin und hatte eine bestimmte Vorstellung von dem, was politisch werden sollte. Und Erich von Pommern versuchte die, sagen wir mal, auf das politisch machbare, reduzierte Form dieser Strategie auch durchzusetzen, scheiterte dabei. Der erste Punkt war, ich gehe mal wieder auf die Karte, die wir eben schon gesehen haben, der erste Punkt war, dass natürlich jeder Unionskönig in dieser Stelle, also Dänemark, dänische Inseln insbesondere und Sund und Südschweden, das wirtschaftliche Zentrum seiner Union sehen musste. Wesentlich interessanter war das, als sagen wir mal Mittelschweden rund um den Mälarsee mit dem später so bekannt gewordenen Stockholm oder Oslo respektive Bergen, Trondheim in Norwegen. Also, wenn das das wirtschaftliche und politische Zentrum war, dann war die Erhebung von Abgaben, Zöllen und Ähnlichem bei der Durchquerung des Öresundes sozusagen die Goldgrube einer jeden Unionsherrschaft, so wie es vorher die Goldgrube eines dänischen Königtums gewesen war. Das war, ich greife nochmal zurück, von 1370 bis 85 eben insoweit als Folge des Friedens von Stralsund schiefgegangen, als für diese Zeit zwei Drittel der Einkünfte aus den Sundschlössern jeweils an die Hanse gefallen waren. Aber man wusste eben, dass man da etwas hatte, in der Hand hatte, mit dem sich gut Politik machen ließ. Und das musste man sozusagen als Kapital eigentlich pflegen. Das tut Erich von Pommern. Er tut genau das, aber er tut es auf eine möglicherweise etwas falsche oder sagen wir mal politisch dumm angelegte Art und Weise. Er verbindet zwei Dinge miteinander. Den Sundzoll einerseits und die Tatsache andererseits, dass der nördliche Teil des Landes Schleswig-Holstein, also Schleswig, von ihm politisch beansprucht wird. Nach einer Phase längerer politischer Schwäche sieht sich Erich von Pommern in einer Situation, es mit den Grafen von Holstein wieder aufnehmen zu können, die gleichzeitig als Herzöge von Schleswig dänische Lehnsleute sind. Es mit diesen übrigens Schauenburgern, also aus der Gegend des schaumburgischen stammenden Grafen, um es mit diesen Leuten aufzunehmen, die an einer der wirtschaftlich interessanteren Gegenden des Nordens, vor allem des Hansebereiches, zu Hause waren, bedurfte es eines ausführlichen und umfangreichen, sagen wir mal, Bündnisgeflechts und es gab Gegner. Wer sich als dänischer König in Richtung Süden ausdehnen wollte, bekam es automatisch mit denen zu tun, die aus dem Süden kommen, den Status quo mindestens behaupten, wenn ich zu ihren Gunsten verändern wollte, das waren die Hansestädte. Das heißt, es kam in den Jahren der Regierung Erichs von Pommern zu einer Konfrontation Dänemark einerseits, Hansestädte und Holstein andererseits. Kampfobjekt war der nördliche Teil des heutigen Bundeslandes Schleswig-Holstein, also Schleswig. Das war ein Krieg, den zu gewinnen ganz, ganz schwer war. Und wenn man dann den Fehler macht, zur Kriegsfinanzierung die Sundzölle zu erhöhen, hat man sie plötzlich alle gegen sich als dänischer König. Insbesondere hat man gegen sich den machtvollen und wirtschaftlich natürlich zentral an einem Ostseeausgang, an einem preisgünstigen und ungefährdeten Ostseeausgang interessierten deutschen Ort. Das heißt, hier hatte sich Erich von Pommern bei seinem Versuch, Schleswig für die Krone wieder zurückzugewinnen und nicht als Lehen an die Schauenburger zu geben, sondern direkt zu beherrschen, ganz deutlich überhoben, hat er ein Bündnis gegen sich zustande gebracht oder bewirkt gewissermaßen, dem er letztlich nicht gewachsen war. Es kam in den Jahren 1427 bis 1431 zu einem anhaltenden und ziemlich unangenehmen Krieg zwischen Dänemark und der Hanse. Der endete ziemlich überraschenderweise damit, dass sich Erich von Pommern weitgehend durchsetzte. An allen möglichen Fronten gegenüber der Hanse militärisch und politisch siegte, bloß da nicht, wo er eigentlich angefangen hatte. Schleswig hat er nicht gewonnen. Alles andere, er hat die Hanse besiegt in Seeschlachten vor Rügen, er hat auf Gotland die dänische Stellung wieder zustande gebracht, wieder aufs Neue zustande gebracht. Er hat die südschwedische Küste gegen hansische Angriffe verteidigt, eine hansische Flotte, die in Richtung auf Kopenhagen gelaufen war und Kopenhagen niederbrennen wollte, wurde fast restlos vernichtet. Nur in Schleswig konnte er nicht durchsetzen, sich nicht durchsetzen. Die Holsteiner Grafen besetzten eine Stadt, die Sie alle kennen, Flensburg. Und das ist sozusagen der nördlichste große Stadt innerhalb des Herzogtums Schleswig gewesen. Also, der hansisch-dänische Krieg der Jahre 1427 bis 30 endete ein wenig kurios, im Grunde mit einem dänischen Sieg im Ostseeraum und mit dem dänischen Scheitern in Richtung auf das eigentliche Kriegsziel auf Schleswig, das man eben nicht zurückgewinnen konnte. Das war einer der Punkte, wo ziemlich nachdrücklich unter Beweis gestellt werden konnte, dass jemand, der dänischer König und damit Unionskönig der Kalmarer Union sein würde, mehr zu beachten hatte, als eben nur die Frage, ob man auf dem Sundzoll mehr oder weniger Geld erlösen kann. Das zeigte einmal mehr, dass es da eine Form von Mächtesystem und politischem System rund um die Ostsee gab, wo automatisch jedes Bündnis gegen jemanden ein anderes Gegenbündnis hervorrief. Und das war schwer zu kalkulieren, offensichtlich für jemanden, der das politische Format von Erich von Pommern aufwies, was ein bescheidenes Format gewesen ist, war es eben nicht zu beeinflussen und zu beherrschen. Konsequenz war, er verlegte sich auf etwas anderes, bei dem er sich auch politisch verhob. Wenn er mit der Hanse an dem eigentlichen Punkt Schleswig zurückzugewinnen nicht klarkommen konnte und sich da der Gegenwehr ausgesetzt sah, verlegte er sich auf die Innenpolitik. Sie kennen das auch heute. Erfolge im Äußeren oder im Inneren, das wird gegeneinander ausgespielt, kann man im einen nichts gewinnen, versucht man es im anderen. Gelegentlich werden ja deswegen auch Kriege geführt, leider. Er verlegte sich also auf die Unionspolitik im Inneren. Und das war der zweite Punkt, wo er möglicherweise, wir würden heute wohl sagen, tatsächlich einen politisch gewaltigen Fehler machte. Was wollte er tun? Er wollte tatsächlich den politischen Willen seiner Großtante, zu sagen, vollstrecken. Und er wollte aus dieser Personalunion einen skandinavischen Einheitsstaat machen. Das sicherte ihm die umgehende und sofortige Gegnerschaft aller nicht-dänischen Untertanen der Kalmarer Union. Vor allen Dingen der Schweden, auch der Norweger, in Dänemark selber, Teile des schleswigschen Adels bzw. die schleswigschen Herzöge als Lehnsleute des dänischen Königs, sie alle standen gegen. Er konnte sich mit diesem Ziel, mit diesem Vorschlag, der es zunächst einmal war, mit diesem Ziel, das er dann ansteuerte, nicht durchsetzen. 1434-35 kam es zu einem großen und offensichtlich ganz Schweden, inklusive des immer noch dänischen schonend umfassenden Volksaufstand, also über das eigentliche Königreich Schweden ins dänische Schonen hinübergehenden Volksaufstand, der dazu führte, dass 1435 faktisch Schweden aus der Union ausschied. Nun kann man nicht aus etwas ausscheiden, was es juristisch gar nicht gibt. Das ist ein bisschen schwierig. Treten Sie mal aus einem Verein aus, den es nicht gibt. Noch dazu, wenn sie wider Willen in diesen Verein aufgenommen worden sind. Das ist im Grunde eigentlich juristisch unmöglich. Was also tut man? Im Ergebnis dieses schwedischen Aufstandes wird auf Betreiben des Reichsrates, dazu gleich etwas mehr, auf Betreiben des Reichsrates ein sogenannter Reichsverweser eingesetzt. Das ist ein Begriff, der erklärt werden muss. Ein Reichsverweser ist jemand, der für die Zeit des Nichtvorhandenseins und oder der Abwesenheit eines Königs sozusagen die Geschäfte führt. So jemand, im Falle dieses schwedischen Aufstandes von 1434-35, wird normalerweise aus dem Kreis dieser Aufständischen kommen, also der politische Führer der Gegenbewegung gegen Erich von Pommern sein. Und genau das passierte auch. Der Mann hieß, wie das bei schwedischen Königen bekanntlich nicht selten ist, Karl. Karl Knutsen Bonde. Wir werden dem Mann noch begegnen. Er wird nämlich dann tatsächlich in späteren Jahren mal schwedischer König. Zunächst einmal ist er Reichsverweser. Was die Fiktion voraussetzt, die juristische Fiktion voraussetzt, es gebe im Moment keinen schwedischen König und deswegen könne der schwedische Reichsrat aus eigener Machtvollkommenheit bis zur endgültigen Findung eines neuen schwedischen Königs jemanden einsetzen, der dessen Aufgaben ad interim wahrnimmt. Das ist ein Reichsverweser. Es wird sofort klar, dass so jemand, der dort eingesetzt wird, natürlich in hohem Grade von der Zustimmung derjenigen, und zwar von der bleibenden Zustimmung derjenigen, abhängig ist, die ihn eingesetzt haben. Denn das ist ja im Grunde kein Amt, das er ausübt im Sinne von festgelegten Kompetenzen und Ähnlichem. Das ist ein Mandat, das er wahrnimmt. Und dieses Mandat kann ihm unter Umständen vom Reichsrat oder Ähnlichem auch wieder entzogen werden, wenn er gewissermaßen politisch nicht in die Lage passt. Aber Erich von Pommern war damit als Unionskönig beschränkt auf Dänemark und Norwegen. Und selbst wenn er selber behauptete, weiterhin König der gesamten Union inklusive Schwedens zu sein, politisch hatte er Schweden 1434 verloren. Und als ihm dann aus ähnlichen Gründen, Schaffung eines Einheitsstaates und Opposition dagegen, aus ähnlichen Gründen auch die Reichsräte in Dänemark und Norwegen die Gefolgschaft aufkündigten und ihn sogar formal absetzten, ging dieser Mann ins Exil. Dahin setzte er sich. Gotland. Wer da mal gewesen ist, weiß, dass es im Sommer eine wunderschöne Insel ist. Klimatisch begünstigt in einem Ausmaße, wie es auch erklären lässt, dass zwar nicht auf Gotland, sondern auf Öland der schwedische König sein Sommerhaus besitzt, also so ein nettes kleines Sommerhäuschen mit ein paar hundert Zimmern. Aber man setzte sich dahin als Rückzugsposition. Man, nicht nur Erich von Pommern, das waren immer wieder auch andere, auch in späteren Zeiten, wir werden solchen Fällen noch begegnen, wo Leute als politisch Gescheiterte sich nach Gotland oder in geringerem Maße auch nach Öland zurückziehen. Zunächst einmal also Privatier, kann man sagen, auf Gotland. 1448 wird ihm da auch das zu heiß, weil der damals dann schon eingesetzte schwedische König Karl, eben jener Reichsverweser, gegen ihn Gotland besetzen will, um diesen Mann, seinen Vorgänger, zu verdrängen. Erich von Pommern geht dahin, wo er herkommt, nämlich nach Pommern zurück, wird zuletzt in seinen letzten Lebensjahren noch Herzog von Pommern-Stolp und stirbt 1459. Eine ganz kuriose Karriere. Vom Herrscher, vom gekrönten König über drei Könige zum Herzog einer pommerschen Nebenlinie und das alles in fast 50 seiner Lebensjahre. Nein, fast 60 seiner Lebensjahre. Soweit für Erich von Pommern. Wir werden seinen Nachfolgern noch ausführlicher begegnen. Spätestens jetzt können Sie erklären, warum heutiges schwedisches Reichswappen, Siegel von Margarete, nicht nur schwedische Eishockey-Teams unter den drei Kronen antreten. Sie finden in der heutigen Staatssymbolik Schwedens, Achtung, Schwedens, noch immer die drei Königreiche Dänemark, Schweden, Norwegen in der Symbolik sozusagen wiedergegeben. Daher kommen die drei Kronen heute noch. bei Knäckebrotfabrikanten auf eine Krone reduziert. Aber die kommen auch nur aus Schweden. Und auch das sollten wir uns anschauen. Begraben worden ist Königin Margarete im Dom zu Roskilde. Dieses Grab in der Form ist eine Rekonstruktion, ziemlich windige Rekonstruktion, sagen wir mal der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Warum zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts? Das will ich übrigens am Ende dieser Vorlesung erklären, wenn ich mal einen unangemeldeten Ausflug in die Zuständigkeiten von Herrn Rass unternehme. Aber das kriegen wir gleich. Sie liegt in einem offensichtlich Hochgrab, jedenfalls soll das den Eindruck erwecken. Sie liegt neben anderen dänischen Königen. Im Dom zu Roskilde liegen mehr als 50 Angehörige des dänischen Königshauses begraben. Das ist, wenn sie irgendwann einmal nach Roskilde kommen sollten, auf jeden Fall schon deswegen einen Blick wert. Aber nehmen Sie eins mit, nämlich am besten eine Liste der dänischen Könige und vielleicht noch eine Stammtafel, damit Sie sich einigermaßen noch auskennen können, wer denn dann nun wirklich an welcher Stelle liegt und wer das ist. Die letzte dort begraben ist meines Wissens die dänische Prinzessin Ingeborg, eine Tante der jetzigen Königin. Aber korrigieren Sie mich, das muss nicht stimmen. Bei sowas bin ich nicht stark, da muss ich immer auf die Hilfe meiner Mutter zurückgreifen, die das alles weiß. Sie liegt an prominentester Stelle, nämlich unmittelbar am Altar des Domes begraben. Dieser Altar übrigens hat eine tolle Geschichte. Das kann man in Roskilde sich auch erzählen lassen. Das gehört in die Generation Erichs von Pommern. Da ist dieser Altar gemacht worden. Der war überhaupt gar nicht für Dänemark, sondern der war gedacht für Danzig. Der sollte nach Danzig kommen. Ist in Amsterdam gemacht worden und wurde von Amsterdam per Schiff nach Danzig auf den Weg gebracht. Nun hatten die Amsterdamer einigermaßen klug gesagt, wenn wir, das ist wirklich Gold, was da glänzt, wenn wir den tatsächlichen Wert dieses Stückes angeben, zahlen wir einen idiotisch hohen Summzoll. Das machen auch die Danziger nicht, weil das ist denen dann viel zu teuer, dieses Stück. Also wir deklarieren das als weniger teuer, als es gewesen ist, geben also einen fiktiv niedrigeren Wert an, der dann die Grundlage für die Zollzahlungen beim Öresund ist. Die Öresund-Zöllner hatten aber, und das hatten die Amsterdamer nicht völlig kapiert, ein Vorkaufsrecht. Und bei bestimmten Dingen konnten sie die Waren anhalten und sagen, das ist so günstig vom Zollwert, das kaufen wir. Also kam dieser Altar niemals in Danzig an, sondern wurde für den Spottpreis, nämlich diesen virtuell niedrigen Preis, den man zum Zwecke des Zollhinterziehens eigentlich angegeben hatte, von dänischen Zöllnern gekauft. Natürlich war das eine abgekartete Sache. Das wurde sofort ans Königshaus weitergereicht und so kommt dieser unglaublich prachtvolle Altar für Spottepreise letztlich in Roskilde im Dom an. Wenn Sie gelegentlich mal davor stehen, das ist ein wirklich beeindruckendes Stück, weil die Größenverhältnisse dürfen klar sein, das sind ungefähr 11 Meter, wie der hoch ist. Das ist schon eine gewaltige Größenordnung. Lohnt es sich, das anzuschauen und es lohnt sich auch, diese Geschichte sich anzuhören, die man bei Domführungen immer wieder gerne erzählt bekommt. Aber jetzt kennen Sie sie schon. Das ist die Rückseite des Altars. Die Vorderseite ist also, Sie sehen es ja auch hier, wie der aufgeklappt ist. Das ist sozusagen der Chor hinter dem Altar, also der Bereich, der eigentlich den Geistlichen vorbehalten ist. Und die Vorderseite des Altars weist in die andere Richtung, da erkennen Sie das Kirchenschiff. Hm? Richtig. So, also das nur so als, wie soll man sagen, zum Anfüttern für touristische Ausflüge. Relativ kurz ein Kapitel über die ständische Mitregierung und über die Reichsräte. Warum relativ kurz? Man kann das beliebig lange ausdehnen, sie in Bereiche der schwedisch-dänisch-norwegischen Innenpolitik hineinzuführen und sie zu konfrontieren mit zahllosen Namen von Adelsfamilien, von Landschaften, von politisch entscheidenden Figuren, die einander mitunter gegenseitig schneller aus dem Wege räumten, als man zuschauen konnte. Das will ich unterlassen und will sie ganz bewusst nur in ein paar Strukturen einführen. Diese Strukturen sind, glaube ich, relativ wichtig deswegen, weil wir hier einer Form von ständischer Mitregierung in Dänemark und Schweden, auch in bestimmter Beziehung in Norwegen, begegnen, die es ansonsten in Europa im 15. Jahrhundert kaum irgendwo gegeben hat. Die einzige Parallele dazu könnte sein, das englische Parlament des 15. Jahrhunderts. Das ist strukturell relativ schwer vergleichbar miteinander, denn im englischen Parlament sitzen eben nicht nur, wenngleich weit überwiegend Adlige, da sitzen auch Vertreter von Städten drin, der sogenannten Boroughs. Insofern ist das etwas anders strukturiert, aber es kommt dem relativ nah, was in der Funktion die dänisch-schwedischen und eben auch in bestimmter Beziehung die norwegischen Reichsräte zu tun haben. Das sieht so aus, als wäre das relativ identisch auf beiden Seiten, sowohl in Dänemark wie in Schweden. Und das ist es auch, mit ganz kleinen, aber vielleicht doch wichtigen Unterschieden. Im Reichsrat sitzen Hochadel und die Bischöfe. Größenordnung, der dänische Reichsrat besteht aus etwa 30 Figuren. Das, was wir Herzöge nennen und Bischöfe dazu. Im Dänischen so etwa halbe-halbe. Im Schwedischen sind es ein paar weniger. Da spielt dafür, sind ungefähr 25 im Mittelalter, da spielt dafür der Klerus eine sehr geringe Rolle, weil es relativ wenige schwedische Bistümer gibt. Dafür spielt der Hochadel eine größere Rolle. Die Aufgaben, in beiden Fällen gibt es diese Reichsräte noch bis heute. Und in beiden Fällen scheiden nach der Reformation die Bischöfe sozusagen aus. In Schweden ist das de facto das, was heute das Ritterhuset ist, also die zweite Kammer des Parlaments. In Dänemark schafft sich zunächst einmal der Reichsrat selber ab, und zwar im Jahre 1660. Damals führt Dänemark gewissermaßen durch Gesetz, was übrigens europaweit einmalig ist, durch Gesetz den Absolutismus ein. Der dänische Absolutismus wird durch ein Gesetz derer eingeführt, die sich sozusagen selber ihrer Mitwirkungsmöglichkeiten dadurch berauben. Die sogenannte Lex Regia wird vom dänischen Reichsrat unter den Verhältnissen der Zeit unmittelbar nach dem Dreißigjährigen Krieg verabschiedet, mit dem Bemerken, man müsse für eine starke Position Dänemarks nach außen hin sorgen. Das könne man nur, wenn man dem König, dem dänischen König, möglichst viele Kompetenzen übertrage. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Die wesentlichen Kompetenzen der Reichsräte sind die Bestimmung des Königs, das kann man Wahl nennen, und die Steuerbewilligung. In Dänemark ist es so, dass der Reichsrat jeweils einen König nur dann als solchen akzeptiert, wenn dieser König vorher eine sogenannte Handfeste unterschreibt. Handfeste ist so einer von diesen technischen Ausdrücken, den kennen Sie aber als Osnabrücker selbstverständlich. Wir haben bei uns den Handgiftentag Anfang Januar dieses Jahres. Handfeste ist, sich etwas in die Hand zu versprechen und das schriftlich zu bekräftigen, zu befestigen. Daher kommt der Begriff. Eine Handfeste ist nichts anderes als eine Wahlkapitulation, in der ein König erklärt, ein künftiger König, muss man genau sagen, was er im Falle der Übernahme der Herrschaft politisch tun will und was er lassen will. Also, wenn ein Reichsrat für die Auswahl eines Königs zuständig ist und ihm eine solche Wahlkapitulation, das ist in Dänemark seit 1282 der Fall, abringt, dann guckt man natürlich darauf, dass in dieser Wahlkapitulation ganz bestimmte Vorrechte oder vermeintliche Vorrechte des dänischen Hochadels auch entsprechend berücksichtigt werden und der dänischen Geistlichkeit. Der dänische König wird dadurch in bestimmter Beziehung von seiner Position als einziger tatsächlich und alleine entscheiden zu können, reduziert auf eine Position, die erst 1660/65 dann wieder aufgehoben wurde. Also ständig unter Beachtung von ihm juristisch geltend gemachter Grundsätze zu regieren, und die Grundsätze werden ihm vom Reichsrat diktiert, gewissermaßen. Das dänische Königtum ist im Laufe des Mittelalters ganz, ganz stark auf diesen Aushandlungsprozessen aufgebaut. Und je mächtiger in bestimmten Druckpositionen sozusagen der dänische Reichsrat war, umso eingeschränkter die Rolle und Funktion eines Königs. Das tangierte im Allgemeinen nicht, Achtung, im Allgemeinen nicht außenpolitische Fragen, sondern es ging um andere Dinge. Es ging um Besteuerung von Gütern, es ging um Freizügigkeit innerhalb des Landes, es ging um die Rolle der Bischöfe als Territorialherren und solche Dinge. Aber wenn man sich überlegt, dass der dänische Reichsrat auch das Steuerbewilligungsrecht hatte, dann tangierte spätestens das natürlich auch die Außenpolitik. Kriege kosten Geld. Und wenn man einen Krieg finanzieren will und aber auf das Steuerbewilligungsrecht des Reichsrates Rücksicht nehmen muss, dann ist man in der Führung von Kriegen nicht mehr frei, sondern bedarf, modern würden wir sagen, eines parlamentarischen Beschlusses. Achtung, das ist kein Parlament, aber man bedarf eines Beschlusses. Das ist dasselbe, und da berührt es sich jetzt strukturell tatsächlich, mit dem englischen, hier ist der Ausdruck auch richtig, Parlament des 15. Jahrhunderts. Denn auch das hat das Steuerbewilligungsrecht und konnte im Zweifelsfalle einem König durch die Verweigerung von Steuereinkünften außenpolitisch den Hahn abdrehen. Du kannst nichts machen, du kannst keinen Krieg führen, wenn wir geben das Geld nicht. Überschreitet dann ein König, wie das für die dänischen Könige im 15. Jahrhundert, vor allem in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gelegentlich der Fall ist, darüber werden wir noch sprechen, überschreitet ein König die Grenzen der Herrschaft, die ihm durch diese Handfeste vorgeschrieben worden sind, führt das im Allgemeinen zu einem Konflikt mit den Reichsräten. Dieser Konflikt mit den Reichsräten lässt dann auch alle innerhalb des Reichsrates durchaus vorhandenen Meinungs- und Interessenunterschiede plötzlich vergessen. Man steht dann wie ein Mann gegen den König. Und dieser Reichsrat ist auch derjenige, der im Falle des schwedischen Reichsrates, Stichwort Königswahl, irgendwann einmal eben nach diesem schwedischen Aufstand 1434-35 beschließt, wir haben ja eigentlich gar keinen König, und einen Reichsverweser einsetzt. Darüber habe ich schon gesprochen, das gehört aber auch in dieses Set sozusagen hinein. Der schwedische Reichsrat ist übrigens noch ein Stück älter als der dänische. Er entsteht aus einer ganz klassischen Situation heraus. Er entsteht in den 1220er Jahren, als ein damaliger König Schwedens minderjährig ist und für diesen minderjährigen König eine Vormundschaftsregierung eingeführt wird. Das ist so ein ganz klassischer Vorgang, der ganz, ganz häufig zu verzeichnen ist. Übrigens in den 1220er Jahren praktisch europaweit an mehreren Stellen ziemlich gleichzeitig vorkommt. Das ist in England, wo Heinrich III. Damals im Alter von 9 Jahren 1216 ins Amt kommt. Das ist nicht viel anders als 1211-12 Heinrich VII. Als Sohn Friedrichs II. Im römisch-deutschen Reich ins Amt kommt. Das sind alles Minderjährige, für die solche strukturellen Lösungen kurioserweise alle etwa im selben Jahrzehnt gefunden werden müssen. Auch der schwedische Reichsadel setzt sich eben aus Hochadel und Klerus zusammen, hat dieselben Kompetenzen. Darüber brauchen wir jetzt nicht nochmal zu sprechen. Das Entscheidende ist beim schwedischen schwedischen Reichsrat, dass er sich eben als später Ständereichstag, heute Riddarhuset, fortführt bis in die frühe Neuzeit, im Grunde bis in die Gegenwart hinein, währenddessen der dänische Reichsrat etwa 1660 sich abschafft. Es gibt deswegen auch heute noch einen schwedischen Reichsrat. Es gibt übrigens auch heute noch einen schwedischen Reichsvorsteher. Das ist gewissermaßen der Vorsitzende des Reichsrates. Normalerweise und gewissermaßen in Friedenszeiten ist das der Präsident des Riddarhuset. Wenn aber der Fall einträte, dass für einen schwedischen König im Moment keine Nachfolgerin, kein Nachfolger bereitstünde, wäre auch dieser Vorsitzende des Reichsrates, also der heute noch existente Reichsvorsteher, der automatische Reichsverweser. Das sind ganz alte Traditionen, die ja immer noch beibehalten werden. Ist das bei der schwedischen Monarchie ja nicht zu erwarten, wie Sie den bekannten Blättern, die beim Friseur aus Wien entnehmen können. Da gibt es ja genug Nachkommen und insofern ist die schwedische Thronfolge gesichert. Selbst wenn Karl XVI. Gustav sich mit anderen Dingen als mit Autorennen beschäftigen sollte und deswegen aus moralischen Gründen irgendwann mal nicht mehr tragbar sein wird. Aber die Nachfolge ist klar. Nur diese verfassungsrechtliche Notlösung stünde auch heute noch in zweiter Linie bereit. In Schweden ja, in Dänemark nein. Denn da gibt es einen Reichsrat in dieser Form eben nicht mehr. Soweit zu diesen strukturellen Fragen. Wie gesagt, das lässt sich also bis ins Ungemessene verlängern, weil man hier natürlich bei der Zusammensetzung dieser Leute genau schauen könnte auf die Frage, woher kommen die eigentlich aus welchen Familien? Hochadlige und aus derselben Familie stammende Bischöfe, die plötzlich an einem Strang ziehen oder weil sie aus derselben Familie stammen, das gerade nicht tun. Auch das gibt es ja. Solche Fälle kann man im Einzelnen analysieren, deswegen ist die schwedische und die dänische Mittelalterforschung, vor allem was das Spätmittelalter angeht, ganz, ganz stark auf die Erforschung dieser Machtverhältnisse in den Reichsräten konzentriert. Das ist im Grunde eigentlich viel wichtiger, als die Frage zu klären, wer sozusagen aufgrund des Mandates eines dänischen Reichsrates mit der Handfeste in der Hand dann als König amtiert, sagt jedenfalls eine im Wesentlichen strukturgeschichtlich vorgehende dänisch-schwedische Mittelalterforschung. Wir belassen es dabei und gehen ein Stück weiter. Und jetzt, da will ich Sie nur vorwarnen, und dann nehme ich zum Abschluss, wenn wir uns durch das 15. Jahrhundert durchgearbeitet haben, oder sagen wir mal ein Highlight aus dem 15. Jahrhundert uns in seinen Voraussetzungen und Wirkungen angeschaut haben, einen möglicherweise verantwortungslosen Ausflug in die Zuständigkeiten von Herrn Rast. Ich werde über das 19. Jahrhundert sprechen. Das muss man an der Stelle. Und man kann vieles, was sich im 19. Jahrhundert entstanden, ereignet hat, rund um Schleswig und Holstein, bei weitem besser verstehen, wenn man mit dem Jahr 1460 was anfangen kann. Was ist passiert? Über das gesamte 14. Jahrhundert und über die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts hin war die Frage im Grunde eigentlich unstrittig, dass die Grafschaft Holstein, also der südliche Teil Schleswig-Holsteins, ein Lehen sei, das vom Deutschen Reiche, vom römisch-deutschen Reiche aus vergeben wird, also vom jeweiligen König oder Kaiser. Ebenso unstrittig war, dass der nördliche Teil des Herzogtums Schleswig, nein, der nördliche Teil Schleswig-Holsteins, also das Herzogtum Schleswig, so ist es richtig formuliert, ein Lehen des dänischen Königs sei. Die Grenze ungefähr dort, wo der Nordostseekanal heute verläuft, längs der Eider. Wir schauen uns das noch näher an. Das war so lange unstrittig, wie in beiden Bereichen, sowohl in Holstein wie in Schleswig, gewissermaßen unstrittig amtierende und in einer unstrittigen Erbfolge ihre Herrschaft weitergebende Herrscher als Herzöge im Norden, als Grafen in Holstein amtiert. 1459 nun stirbt der schauenburgische Graf von Holstein Adolf der VIII. Die hießen übrigens ziemlich alle Adolf, das macht die Durchschaubarkeit nicht gerade leicht. Adolf der VIII. Der war nun seit 20 Jahren schon vom dänischen König aus als Herzog von Schleswig eingesetzt worden, als welcher er als Adolf der Erste gezählt wird. Also das ist einer von den Schönen, da steht dann Adolf der Achte, / Erste, und dann kann man sich aussuchen, was gilt. Adolf der Achte ist er als Holsteiner, Adolf der Erste ist er als Schleswiger. Als der stirbt, hat er keine Erben. Und da fängt das Problem an. Man hat also eine Situation, in der Schleswig und Holstein für kurze Zeit, knapp 20 Jahre, ne, mal in einer Hand vereinigt gewesen war. Man hat eine Situation, die sofort wieder sozusagen neu geregelt werden muss, als dieser Mann ohne Erben stirbt. Und jetzt kommen Fragen des Erbrechtes. Sie wissen, Punkte, über die man sich heute noch nachhaltig streiten kann. Wer erbt von wem eigentlich, warum was? Und noch interessanter, wie kriege ich jemanden, dem ich gar nichts vererben will, aus dieser Reihe rausgeboxt? Das ist bei Adolf dem VIII. / dem I. durchaus ähnlich. Es gibt für Schleswig die eine Lösung, für Holstein die andere Lösung. Und die Frage ist, welche der beiden Lösungen setzt sich durch für das gesamte Schleswig und Holstein? Oder gehen Schleswig und Holstein nun wieder getrennte Wege, weil man sich auf eine gemeinsame Lösung nicht einigen kann? Schleswig als dänisches Lehen fällt automatisch per Nachfolge an den damaligen dänischen König Christian. Von dem haben wir noch nicht gesprochen. Der kommt in der nächsten Vorlesung zur Sprache. Es kommt auch noch nicht mehr darauf an, was er so getan, gemacht und gewesen ist, sondern es kommt nur darauf an, dass er sozusagen der geborene Erbfolger für dieses Herzogtum Schleswig ist. Holstein als deutsches Lehen kennt keine Erbfolge, sondern da tritt folgender Fall ein. Für den Fall, dass ein Lehnsträger des römisch-deutschen Königs oder Kaisers ohne Erben stirbt, fällt das Lehen automatisch an den König oder Kaiser wieder zurück. Man nennt diesen Fall also den Tod eines Lehnsmannes, lehnsrechtlich gesehen den Mannfall. Wenn dieser Fall eintritt, muss man also jemanden Neues suchen oder, vom Kaiser oder König aus gesehen, darf man jemanden Neues suchen. Friedrich III., der damalige Kaiser, einer der langlebigsten Kaiser des Mittelalters überhaupt, regierte von 1440 bis 93, mehr als 50 Jahre. Friedrich III. Interessiert sich für Holstein null. Es ist ihm völlig egal, was da passiert. Er war Habsburger. Man kann sich durchaus vorstellen, dass für jemanden wie Friedrich III., dem übrigens die erstmalige langjährige Verwendung von Wien als tatsächlicher Residenzstadt zu verdanken ist. Das haben ihn viele Wiener heute vergessen. Das Friedrich III., auf den das zurückgeht, Ende des 15. Jahrhunderts, Friedrich III. Kümmert sich um die Frage schlicht und einfach nicht. Klammer auf, es war nicht die einzige Frage, um die sich Friedrich III. Nicht kümmerte. Das ist geradezu eine Signatur seiner Amtszeit geworden, dass er relativ wenig aktiv gewesen ist. Aber hier macht es sich eben insofern bemerkbar, als er an einer durchaus relevanten Stelle, nämlich letztlich an einer Außengrenze seines Reiches, auf die Einflussnahme, was die Nachfolger angeht, verzichtete. Das war die Stunde der Schleswig- und holsteinischen Ritterschaft. Also derjenigen Adligen, die unterhalb der Grafen von Holstein bzw. Herzöge von Schleswig im Lande begütert waren. Freiherrn, einfacher Adel. Und da machte es sich bemerkbar, dass in den Jahren um 1430, 40, 50 bis 1460 heran es eine ganze Reihe von Verbindungen dieser Adelsfamilien zwischen Schleswig und Holstein gegeben hat. Holsteinische Adlige haben in Schleswig Güter gekauft und umgekehrt. Holsteinische Adlige haben ihre Töchter nach Schleswig verheiratet und umgekehrt. Man hatte genau auf der Grenze zwischen Schleswig und Holstein in dem kleinen beschaulichen Städtchen Kiel eine gemeinsame sozusagen Adresse für die wirtschaftlichen Interessen des Landes geschaffen. Heute noch feiern Kieler in der Zeit, in der ansonsten normalerweise nichts zu feiern ist, nämlich Januar, Februar, den sogenannten Kieler Umschlag als Riesenjahrmarkt. Der Kieler Umschlag war einmal der Finanzplatz für den Ausgleich der Forderungen und Rechte und Ansprüche der schleswigschen Adligen gegen die holsteinischen und umgekehrt, weil Kiel eben ungefähr auf der Grenze liegt und außerdem noch per seeleitlich gut zu erreichen ist. Das heißt, man hatte sich von Seiten der Ritterschaft im Herzogtum Schleswig und in der Grafschaft Holstein durchaus schon sozusagen eine gemeinsame Perspektive geschaffen, völlig unbeschadet der Frage, dass die einen Ritter, nämlich die Schleswiger, über ihren Herzog indirekt Lehnsleute des dänischen Königs waren und die andere, die holsteinischen, also über ihren Grafen Lehnsleute des römisch-deutschen Königs oder Kaisers waren. Das änderte gar nichts daran, dass man auf eine sehr nützliche und auch einträgliche Art und Weise den individuellen Vorteil suchte und den darin fand, dass man eben über die Grenzen zwischen Schleswig und Holstein miteinander kooperierte. Und unter diesen Umständen ist es auch nicht sonderlich überraschend, dass der schleswig-holsteinische Adel, und jetzt benutze ich das mit Bindestrich, der schleswig-holsteinische Adel, daraus die Konsequenz zog zu sagen, wir haben für Schleswig einen in Frage kommenden, per Erbe auch berechtigten Nachfolger, das ist König Christian, in der Zählung der dänischen Christiane der Erste übrigens, Und wir haben auf der Südseite, also in Holstein, einen an der ganzen Sache völlig uninteressierten Kaiser. Also, um unsere Interessen zu sichern, die durch das Zusammenwachsen der beiden Landesteile und unserer Besitzung in diesen beiden Landesteilen ja eigentlich auf eine gemeinsame Lösung fixiert sind, erkennen wir gemeinsam den dänischen König als Herren über Schleswig und Holstein an. Es war eine ganz logische Lösung für Leute, die eben in beiden Landesteilen, Schleswig wie in Holstein, begütert waren und die sahen, dass eine andere sozusagen Schutzmacht ihrer politischen und vor allen Dingen wirtschaftlichen Interessen nicht vorhanden war. Und deswegen wurde am 2. März 1460, also grob gesagt reichlich fast drei Monate nach dem Tode Adolfs des 8.-1., Christian I. zum, Achtung, Herrscher beider Gebiete gewählt. Herrscher, das war ein bisschen schwierig. Herzog im einen, Graf im anderen, aber man kann einen König nicht zum Herzog wählen. Das geht eigentlich nicht. Also nannte man ihn Herrscher beider Gebiete, übrigens schön lateinisch Dominator. Damit war klar, was gemeint war. Und drei Tage später wurde ein Vertrag geschlossen, den ich Ihnen hier nur in einer miesen Kopie bieten kann, weil was Schärferes ich nicht gefunden habe. Es kommt aber gar nicht so sehr auf das an, was man sowieso nicht lesen kann, sondern auf die unglaublich vielen Siegel, die drunter hängen. Und die kann man leidlich gut erkennen. Wenn Sie das durchzählen, kommen Sie auf fast 2 Dutzend Siegel, die da drunter sind. Das ist der berühmt gewordene Vertrag von Ripen. In Ripen, in heute südliches Dänemark, von deutscher Seite aus Nordschleswig, denen nennen das Sønderjylland, also Südjütland, und meinen dieselbe Gegend, dieselbe Ecke. In Ripen also wird ein Vertrag geschlossen, der deswegen von so vielen besiegelt wird, weil er von allen führenden schleswigschen und holsteinischen Adligen besiegelt wird und von König Christian I. dazu, der sozusagen mit diesen Bestimmungen sich einverstanden erklärt. Das ist ein klassischer Herrschaftsvertrag. Ein Vertrag, der für einen dänischen König nun überhaupt gar nichts Ungewöhnliches war, weil diese handfesten kannten die ja. Wenn sie eine Herrschaft irgendwo als König antraten, irgendwann als König antraten, traten sie automatisch die Herrschaft aufgrund solcher Verträge mit ihrem Hochadel an. Insofern war das sozusagen vom Genus gar nichts Neues. Aber in diesem Falle war es insofern etwas Neues als dieser König, der im Unterschied zu den anderen, die übrigens auch in Rot siedelt und nicht in diesem verwaschenen Dunkelbraun bis Schwarz, dass der König die Herrschaft in einem Teil des ihm ohnehin gehörenden Reiches nochmal übertragen bekommt, gewissermaßen durch Vertrag. Das war schon etwas Neues. Und das, was berühmt geworden ist, ist, dass in diesem Vertrag, der auf Niederdeutsch formuliert wurde, Niederdeutsch, ein dänischer König, der einen niederdeutschen Vertrag unterschreibt, noch verstand man sich gegenseitig. Das mit dem Dänischen heute ist ein bisschen schwieriger. Dass in diesem Vertrag über die Ritterschaft Schleswig und Holsteins gesagt wird, dass in diesem ewig zusammen ungedehnt, ungeteilt. Das war eine Aussage darüber, wie die Ritterschaft in Schleswig und Holstein sich selber und ihre politische Zukunft sehen wollte, die Ritterschaft. Nur auf die bezog es. Es bezog sich darauf, dass dieser Kreis von Adligen, der hier eben mit seinen knapp 2 Dutzend Siegeln zu sehen ist, gewissermaßen, dass dieser Kreis von Adligen darauf Wert legt, die Interessen, die über die Grenzen von Holstein nach Schleswig und umgekehrt hinübergehen, auch weiterhin in einem sozusagen gemeinsamen politischen Raum vertreten zu können. Das war zunächst einmal keine Aussage über den politischen Status von Schleswig und Holstein oder Schleswig-Holstein. Es war nur eine Aussage über die eigene Ritterschaft. Man wollte außerdem, das steht auch in diesem, Sie können es erkennen, selbst wenn Sie also nichts lesen können, das ist ein richtig langer Vertrag. Die Druckfassung heutzutage macht 6 eng gedruckte Druckseiten aus. Das ist wirklich viel. Dass in diesem Vertrag außerdem noch manch anderes geregelt wird. Ganz wichtig ist einer Ritterschaft, die in einer Situation ist, 1460 sagen zu können, zu diesen und jenen Konditionen übergeben wir dir, König, unsere Herrschaft oder die Herrschaft über dieses Land. dass diese Ritterschaft sich auch weitere Rechte aufbedingt und vorbehält gegenüber dem König, der nun ganz besonders und viel direkter als vorher ihr Herr in Schleswig und Holstein wird. Das ist der Versuch dieser Vertrag, auch Ständemacht gegen Fürstenmacht auszuspielen. Ständemacht gegen Königsmacht, wenn Sie so wollen. Dieser Versuch war nicht sonderlich erfolgreich. Es war zwei Generationen später bereits längst nicht mehr durchsetzbar, aber den Versuch jedenfalls hat man unternommen, aus einer Situation heraus, in der man sehr wohl wusste, dass Christian der Erste die Nachfolge oder die Erbfolge in Schleswig und Holstein nicht ohne weiteres antreten würde. Man ihm sozusagen Holstein gewissermaßen brachte von Seiten der Ritterschaft, auf das er gar keinen Anspruch hatte. In der Situation konnte man Bedingungen formulieren, Tatsache. Und eine zweite Bedingung kam dazu. Es solle nicht mehr geteilt werden, das Land. Bezog sich jetzt nicht auf diesen Satz, der hier steht, sondern man wollte weitere Teilungen des Königreiches gerne ausschließen. Ich spiele mal eben eine Karte, auf die wir gleich noch zurückkommen. So sah dann Schleswig-Holstein, Achtung, 1650 aus. Nicht mehr geteilt, weit gefehlt. Gucken wir uns gleich noch an. Das heißt, der Versuch einer Verhinderung von Teilungen war ein Reflex der Ritterschaft auf längere, immer wieder vorgekommene historische Erfahrung. Die dänischen Könige hatten zugegebenermaßen ihr Königtum nie geteilt. Aber immer wieder war eine Stufe drunter auf der Ebene der Herzogtümer. Und Schleswig war ein dänisches Herzogtum. Es ist zu Teilungen gekommen. Zum Teil zu völlig unüberschaubaren Teilungen, die ganz, ganz schwierig auch in der Realität durchzuhalten gewesen sind. Und genau das war auch das, was ein König, was eine Ritterschaft in Schleswig und Holstein eben nicht wollen konnte, die vor allem gemeinsame wirtschaftliche Interessen an einem relativ großen Raum, nämlich Schleswig und Holstein insgesamt, wahrnehmen wollte. Das heißt, man wollte auch gerne sicherstellen, dass es in Zukunft zu irgendwelchen Teilungen nicht mehr kommen würde. Dass es dazu doch gekommen ist, zeige ich Ihnen in dieser Karte. Nochmal, ich habe es deswegen auch rot und fett gedruckt hier herangeschrieben. Das ist keine Karte fürs Mittelalter, sondern das ist das Ergebnis einer über von 1460 an zwei weitere Jahrhunderte gegangenen Entwicklung, in der Sie im Wesentlichen sehen, dass braun eingezeichnet, zu gelb eingezeichnet, geradezu streifenweise übereinander liegen, Teile von Schleswig und Holstein, die dem König direkt unterstehen, das ist das jeweils braune, und Teile von Schleswig und Holstein, die dem Herzog von Schleswig als Person unterstehen und vieles, vieles andere, was wir also jetzt überhaupt gar nicht uns noch näher anschauen wollen, kommt noch mit dazu, soll nur eins zeigen. Es soll zeigen, dass dieses Land über die Jahrhunderte hinweg immer wieder von inneren Teilungen berührt und betroffen worden ist, die man sich übrigens im Einzelnen durchaus nicht zu merken braucht, nur das System sollten Sie sich mal anschauen. Königlicher Anteil, unter anderem Riten, da ist der Vertrag geschlossen worden. Ganz bedeutendes, uraltes Bistum aufs 10. Jahrhundert zurückgehen. Dann kommt der eher uninteressante herzogliche Anteil, dann kommt wieder königlicher Anteil. Warum? Weil Flensburg als ertragreicher Hafen da drin liegt. Dann kommt wieder so ein bisschen was Uninteressanteres, für das sich kein Mensch interessiert. Dann kommt der königliche Anteil. Warum? Die unglaublich fruchtbaren Elbmarschen hier in dieser Gegend sind das, was der König gerne hätte. Also es wird schon tatsächlich auch nach sozusagen wirtschaftlicher Ertragskraft oder nach Standortvorteilen geteilt zwischen königlichem und herzoglichem Anteil. Nochmal, 16. 17. Jahrhundert sehen Sie hier. Im 16. Jahrhundert fangen diese Teilungen an, im 17. Jahrhundert ist es zu diesem Ergebnis gekommen. Nochmal zurück auf 1460. Es gibt gegenüber dieser Lösung, nämlich der Tatsache, dass nun Schleswig und Holstein wieder in einer Hand sein sollen, und zwar in der Hand des dänischen Königs, einen geborenen Gegner. Das könnte ich jetzt im Chor von Ihnen abfragen. Das ist die Hanse. Warum? Selbstverständlich kann die Hanse nicht daran interessiert sein, dass sozusagen das unmittelbare Hinterland von Lübeck, dänisch ist. Vom dänischen König nun direkt regiert wird. Holstein, rund um Lübeck herum, war ja bis dato deutsches Lehen. Wenn nun aber faktisch, und Friedrich der Dritte hat nie was dagegen gemacht, Christian der Erste als dänischer König gewissermaßen auf den Schlachtbäumen der Stadt Lübeck sitzen kann und bis dahin herrschen kann, ist das etwas, was notwendigerweise und ganz automatisch die Hanse auf den Plan ruft. Aber die Herren können rechnen. Und also rechnen sie. Sie sagen, so wie dieser Christian in den Besitz von Schleswig und Holstein gekommen ist, können wir nicht hoffen auf eine politische Unterstützung durch das Reich. Wir wären also, würden wir versuchen, Christian den Ersten wieder aus dem südlichen Teil Schleswig-Holsteins, aus Holstein also zu vertreiben, auf uns alleine gestellt. Das kann man nicht durchhalten. Bestenfalls würde es uns gelingen, möglicherweise mit dem Deutschen Orden gemeinsame Sache zu machen. Das allerdings hatte Christian der Erste ziemlich intelligent unterlaufen, indem er dem Deutschen Orden Vorzugszölle beim Öresund eingeräumt hatte. Damit waren wir als politische Bündnispartner gewissermaßen von der Bildfläche verschwunden. Wenn das also nicht geht, wieder Hanse steht und deren Überlegen, mit Christian dem Ersten, von Christian dem Ersten wieder Holstein sich anzueignen, wieder zurückzuholen, dann müssen wir mit ihm Geschäfte machen. Und genau das gelingt, denn Christian der Erste ist nicht nur beim Erwerb Schleswigs und Holsteins jemand, der gewissermaßen in der Hand des Reichsadels oder des Adels der Schleswiger und Holsteiner steckt, sondern er ist auch ansonsten jemand, der politisch von seinen ganz, ganz eng begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten und wirtschaftlichen Ressourcen stark beschnitten ist. Und weil er einer ist, der, Entschuldigung, er war jung und brauchte das Geld, sagt man dann so, also weil er Geld braucht, weiß die Hanse, wir können, wenn wir mit ihm Handel treiben, im Grunde dann doch darauf hoffen, dass er uns unbeschadet lässt, weil er uns als Handelspartner und damit als Quelle für Sundzoll und ähnliche Dinge braucht. Übrigens ja auch plötzlich braucht, wenn man von Lübeck nach Hamburg durch Holstein durchführt. Dann ist man ja plötzlich auch über Land unterwegs durch holsteinisches, also mittlerweile dänisches Territorium. Und auch da fallen jetzt plötzlich Zölle an, die dem dänischen König in die Hand fallen, als Herrn von Holstein. Also, obwohl eigentlich die Hansestädte politische Gegner der Ausbreitung Dänemarks bis an die Elbe sind, machen sie wirtschaftlich im Grunde eigentlich mit Christian den Ersten gemeinsame Sache, weil sie wissen, dadurch können sie sich die Sicherheit ihres Handels erkaufen, sie lassen ihn machen, garantieren durch den fortlaufenden Handel für sein finanzielles, sagen wir mal, Wohlbefinden und hoffen darauf, deswegen Lübeck eben unbeschadet als Haupt der Hanse belassen zu können, auch wenn es nun von Dänemark fast vollständig umgeben ist. Das ist der Rübener Vertrag 1416. Und jetzt der versprochene Ausflug ins 19. Jahrhundert. Warum? Na? Weil im 19. Jahrhundert dieser Rübener Vertrag gewissermaßen aus den Archiven wieder rausgekramt wird und zur historischen Begründung für die deutsch-dänischen Auseinandersetzungen des 19. Jahrhunderts wird. Und das kommt so. Anfang des 19. Jahrhunderts gibt es im Verlaufe der sich langsam ausbildenden Nationalbewegung, Stichwort Romantik, Vormärz und Ähnliches, also sagen wir mal im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, gerade an den Grenzen Deutschlands eine ganz deutlich entstehende nationale Bewegung. Die erste Strophe des Deutschlandliedes, gedichtet 1848, ist das ein Klimazeichen. Das muss man nicht als Revanchismus, als Imperialismus oder als sonst was begreifen. Es ist Ausdruck einer Zeit, die versuchte, die Identität der Nation über die Sprache, über die Kultur herzustellen, wo sie über die Politik nicht gegeben war. In dieser Zeit war ein nicht völlig unbekannter Historiker in Kiel an der damals winzigen und unbedeutenden Universität tätig, Friedrich Christoph Dahlmann. Einer der großen Stichwortgeber des politischen Liberalismus, später dann 1848-49 liberaler Abgeordneter der Paulskirche. Jemand, der damals politisch eher, sagen wir mal, im bürgerlich-liberalen Lager stand, also mit den süddeutschen oder südwestdeutschen Liberalen relativ wenig am Hute hatte, obwohl er ihnen näher stand als den Konservativen. Also einer, den man so leicht verkürzend denn vielleicht als Rechtsliberalen bezeichnen würde. Und er kramt in den Jahren um 1837, 40 herum den Ribbener Vertrag wieder aus. Als Jurist, der er ist, als Historiker, der er geworden ist, damals ist so diese Übergangsphase, wo Historiker noch eine juristische Grundausbildung haben, viele Juristen aufgrund ihrer rechtshistorischen Kenntnisse gute Historiker geworden sind. Daher man ist so auf der Grenze, was die Ausbildung angeht zwischen Jurist und Historiker. Er greift also auf den Ribbener Vertrag wieder zurück und er versteht ihn bewusst falsch, ganz bewusst. Er sagt, das, was da drin steht, mit dazu blieben zusammen noch ewig im Gebet, soll heißen, nicht die Ritterschaft, die Lande Schleswig und Holstein gehören zusammen und sie gehören uns. Und das wäre das Neue gewesen, denn tatsächlich noch bis 1864 sollte das Herzogtum Schleswig in Personalunion mit Dänemark bleiben, sollte das Herzogtum, damals schon Herzogtum Holstein, in Personalunion mit Dänemark bleiben und sollte Lauenburg als Herzogtum in Personalunion mit Dänemark bleiben. Bis 1864 war das Dänemark. Und man wollte, man wollte in der Holsteinischen Landesuniversität Kiel, die sich als deutsche Universität verstand, dafür sorgen, dass Holstein, das damals schon von einem deutschen Fürsten regiert wurde, und Schleswig, das noch nicht von deutschen Fürsten regiert wurde, gemeinsam zu Deutschland kommen soll. Deutschland, Deutschland über alles, von der Etsch zu Tirol bis an den Belt da oben. Das ist der Belt, der große Belt zwischen Fünen, hier gerade abgedeckt, da läuft dann zwischen Fünen und Seeland. Zwischen Fünen und Seeland. Bis dahin soll Deutschland gehen. Das war die politische Idee. Und dann taucht erstmals ein wörtliches Zitat dieses Ribbener Vertrages von 1460 in einem politischen Lied des Jahres 1841 auf, das einem ansonsten zu Recht vergessenen Pastor namens Neuberg zu verdanken ist. Und plötzlich wird mit 1460 sozusagen Politik gemacht und man sagt, das, was sie damals wollten, beides zusammen, das wollen wir auch. Kleiner Zusatz, unter deutscher Vorherrschaft. Das ist die politische Brisanz sozusagen, wie dieser Ribbener Vertrag, der eigentlich nichts anderes war als ein innerdänischer Herrschaftsvertrag, wie dieser Ribbener Vertrag im Laufe des 19. Jahrhunderts bekommt. Und natürlich gibt es von Seiten der Deutschen den Wunsch, sich möglichst auszudehnen bis weit ins heute dänische Gebiet hinein. Das ist die heutige deutsch-dänische Grenze, Ergebnis der Abstimmung 1920. Und es gibt auf der anderen Seite die dänische Gegenbewegung, das ist Dänemark bis hier auszudehnen, und da hier das kleine Flüsschen Eider läuft, nennt man das die Eider-dänische Bewegung. Im Laufe des 19. Jahrhunderts also Dänemark definitiv nicht nur in Personalunion, sondern in Realunion als Königreich bis hier ausdehnen möchte. Die Deutschen, die bis zur Königsau, das ist das kleine Flüsschen hier, bis zur Königsau hinauf ins heute Dänische wollen, die Dänen, die bis an die Eider herab, hier läuft etwa der Nordostseekanal, da läuft der Nordostseekanal, bis also auf die Höhe des Nordostseekanals in den Süden hinein. Diese beiden politischen Programme, Expansionsprogramme, kann man an der Stelle wirklich schon sagen, laufen gegeneinander. Das Herzogtum Schleswig als Teil des dänischen Nationalstaates wäre genauso, als Teil des dänischen Nationalstaates, nicht als Personalunion, wäre genauso etwas Neues wie Teile Schleswig oder ganz Schleswig als Teil des Deutschen Bundes oder was auch sonst immer man sich vorstellt, die über die politische Zukunft. Um diese Frage kommt es 1848 bis 1851 zum Schleswig-Holsteinischen Krieg. Das ist zunächst einmal im Grunde nicht viel anderes als ein Bürgerkrieg auf dänischem Territorium. Übrigens heißt der ganz passenderweise auf Deutsch eben Schleswig-Holsteinischer Krieg. In Dänisch ist es Treårskrigen, der Drei-Jahre-Krieg. Man verzichtet so ein bisschen darauf, deutlich zu machen, worum man sich da eigentlich gestritten hat und worum man gefochten hat. Faktisch ist das Ergebnis dieses Schleswig-Holsteinischen Krieges im Londoner Protokoll von 1852 festgehalten worden. Und im Londoner Protokoll wird de facto eine dänische, Achtung, Verwaltung der Herzogtümer Schleswig und Holstein völkerrechtlich festgelegt. Es wird nicht festgelegt, dass Schleswig und oder gar Schleswig-Holstein zum dänischen Königreich gehören als realer Teil, sondern es wird eine Verwaltung konzipiert. Also, zunächst einmal erleiden diejenigen, die von deutscher Seite die Loslösung Schleswigs und Holsteins vom Königreich Dänemark beabsichtigen, eine gewaltige Niederlage. De facto aber ist es so etwas wie, sagen wir mal, ein Teilsieg, weil man das Maximalprogramm der Eider-Dänischen Bewegung, also Schleswig als integralen Bestandteil des dänischen Nationalstaates haben zu wollen, verhindern kann. Dieses Londoner Protokoll wird von den damaligen Großmächten unterzeichnet, also denkbar hoch abgesichert. Und als 1864 es dann zu einem Kampf zwischen Deutschland und Dänemark kommt, zum Deutsch-Dänischen Krieg, der jetzt wirklich diesen Namen verdient, weil er zwischen Deutschland und Dänemark gefochten wird, also nicht innerhalb Schleswig-Holsteins, da ist es das preußische Interesse, damals noch im Verein mit Österreich, die deutsche Position innerhalb Schleswig und Holsteins wieder zur Geltung bringen zu können. Und auch Preußen beruft sich damals 1864 auf den 4 Jahrhunderte alten Ripener Vertrag und sagt, wir tun nichts anderes, Klammer auf, gegen das gerade von uns unterzeichnete Londoner Protokoll, aber das vergessen wir mal. Wir tun nichts anderes, als die Verhältnisse von 1460 wiederherstellen zu wollen. Denn dieser deutsch-dänische Krieg wird beschlossen, abgeschlossen mit dem Vertrag von Gastein, das ist heutige Bad Gastein, 1865 also. Danach wird eine ganz interessante Lösung zustande gebracht, die die schleswig-holsteinische Geschichte zu einem der kompliziertesten Bereiche der modernen Geschichte überhaupt werden lässt. Schleswig geht an Preußen. Lauenburg geht auch an Preußen. Und Holstein geht an Österreich. Ist klar, warum? Gibt man Holstein möglicherweise gleich an Preußen, dann ist das so gut, als wenn Preußen sich sofort das alles hier unter den Nagel reißt. Und Schleswig steht dann möglicherweise zur Disposition zwischen Preußen und Dänemark. Für Österreich ist die einzige Möglichkeit, sozusagen ein Bein in der Tür zu behalten, dass es sich einen strategischen Schlüsselposten zwischen den preußischen Gewinnen von Lauenburg und Schleswig auf der einen Seite erhält, Schleswig auf der anderen Seite erhält, indem es Holstein bekommt. Das ist der Status des Vertrages von Gastein für 1865. Und als ein Jahr später die Preußen Holstein besetzen, ist das der Ausgangspunkt und der Grund für den Krieg von 1866, in dem dann letztlich die Frage der Vorherrschaft innerhalb Deutschlands, der politischen Vorherrschaft, so militärisch geregelt wird, dass Österreich sozusagen aus dem Rennen ausscheidet, dass Hannover nicht mehr eigenständig ist. Und all die anderen Konsequenzen, die haben hier ihren Grund und letztlich haben sie ihren Grund oder einen ihrer argumentativen Gründe im Jahre 1460. Und deswegen, nachdem also Preußen dann tatsächlich in diesem Krieg nicht nur Holstein besetzt, sondern auch die Konkurrenz, nämlich Österreich, ausschaltet, wird dann 1867 die preußische Provinz Schleswig-Holstein eingerichtet. Und jetzt ist es auch nicht mehr überraschend, sich klarzumachen, dass damals eben, was Lübecker bis heute nicht verwunden haben, nicht Lübeck zum Sitz der Provinzialhauptstadt wird. Das gehörte ja nie dazu. Lübeck ist ja erst im Bestandteil von Schleswig-Holstein 1937 geworden, durch das sogenannte Groß-Hamburg-Gesetz. Sondern, dass der damalige Sitz der Hauptstadt für die preußische Provinz Schleswig-Holstein in Schleswig liegt. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Landeshauptstadt in Kiel errichtet worden ist. Das sind Reflexe von 1937 im Groß-Hamburg-Gesetz. Warum erzähle ich das Ganze? Weil 4 Jahrhunderte alte Festung. Im Zeitalter der Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts als politisches Argument hier halten. Da ist Geschichte ein politisches Argument. In all den von Dahlmann verursachten Missverständnissen, die aber gewollt waren, man könnte sagen, in Verdrehungen dessen, was tatsächlich in diesem Ripener Vertrag mal festgehalten war. Die Konsequenzen zeigen sich bis in die 1860er Jahre hinein, eben mit dieser dann eintretenden Veränderung der politischen Landkarte im Norden des Reiches. Letzte Bemerkung, also ich habe in Kiel studiert. 1976 oder 77 auf einer Exkursion nach Düppel war. Hier gerade nördlich der heutigen deutsch-dänischen Grenze. Die Düppeler Schanzen, die erstürmt worden sind damals, zu einem der großen Siege der Preußen beitrugen, diese Düppeler Schanzen zu besichtigen, war das eine auf einer Exkursion. Aber diese Düppeler Schanzen durch uns Studenten unter Leitung eines Professors erstürmen zu lassen, indem wir die Bezeichnungen einzelner preußischer Heereseinheiten zugemessen bekommen haben. Du bist jetzt die 7. Kavallerieschwadron oder sowas und jetzt stürme mal los. Das bedingte, dass man vorher den Schlachtplan von Düppel internalisiert hat und auswendig kannte. Bis zur übernächsten Woche. Danke.